Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen zur 13. Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten von den schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin eigentlich Journalist. Keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, da habt ihr noch mal Glück gehabt, vom Segeln verstehe ich nämlich gar nichts. Aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier bei uns und sie berichtet uns gerne von ihren Abenteuern. Hier ist sie, die Sirene der Südsee. Hier ist sie, die Uli. Servus, Uli.
Buenos dias, Don Pedro. ¿Qué tal?
Don bin ich schon. Das ist schön.
Ja, das ist eine sehr förmliche Anrede, aber die gebührt dem Meister des Podcastens.
Danke. Ich fühle mich dabei eher immer so ein bisschen an einen Gangsterfilm erinnert, muss ich sagen. Gefällt mir.
Ah, okay. Ja. Also so Mafia-mäßig.
Genau.
Auch eine schöne Möglichkeit.
Nur bitte leg mal keinen Pferdekopf ins Bett, ich weiß nicht, das muss ich jetzt nicht so haben. Uli, ich habe gehört, dir geht's ganz schlecht.
Ja, es ist, also ich arbeite hier unter widrigsten Umständen. Ich muss da in einer Schwitzhütte sitzen und die Sonne scheint mir da auf die Stirne und es ist völlig windstill und der Himmel ist blau, ich sehe keine Wolke, also es ist einfach unerträglich.
Desaströs.
Also dir in Wien geht es besser, oder in Niederösterreich?
Ja, es ist natürlich viel schöner in Niederösterreich als da in deinem räudigen...
Ja.
Auf deiner räudigen Kananinsel da.
Auf dem räudigen Boot.
Auf dem räudigen Boot mit diesem schönen Wetter und den 25 Grad.
Ja, unerträglich. Ja,
ich habe eh schon gesagt, also wir sollten ja bei der UNO anrufen, ob sie so Care-Pakete für dich abwerfen können, so aus Mitleid.
Ja, mit Champagner und Kaviar, bitte.
Unbedingt, ja, genau so schaut es nämlich aus. Also ihr seht, die Uli leidet sehr schwer.
Also bitte schüttet Champagner über mich, ich brauche es dringend.
Genau, bitte spendet fleißig, damit sich Uli mehr Champagner kaufen kann. Sie schaut schon ganz verdörrt aus.
Zum Glück sieht mich sonst niemand, nur du.
Also, ihr merkt schon, wir sind noch immer in einer Live-Episode aus Puerto de Mogán. Jetzt habe ich mal so gemerkt. Ja, wie ist es euch ergangen? Hat euer Schiff jetzt noch ein Loch?
Du wirst es nicht glauben, nein, das Loch ist geflickt.
Jetzt bin ich aber wirklich entsetzt. Wie ist denn das gegangen?
Ja, also wir haben ja alles versucht, um zu kranen in Puerto de Mogán. Und da gibt es einen Kranführer, der...
Dessen Schwiegermutter gestorben ist.
Dessen Schwiegermutter. Und wir haben die Theorie aufgestellt, dass der Kranführer ein Womanizer sein muss.
Weil er so viele Schwiegermütter hat.
Genau.
Ah, ich verstehe.
Ich glaube, er hat schon die dritte zu Grabe getragen mittlerweile.
Wow, das ist auch ein armer Mann, diese Schicksalsschläge die ganze Zeit.
Ja, und weil er sich jetzt von diesen Schicksalsschlägen erholen muss, ist er gerade im Urlaub.
Ach, jetzt ist er in Urlaub. Also er hat gleich das Begräbnis genutzt und gesagt, super.
Ich halte es nicht mehr aus, ich brauche ein paar Tage Urlaub.
Skifahren in Spitzbergen, viel Spaß.
Ja, und während er auf Spitzbergen weilt, schwimmen wir dann mit dem Loch im Rumpf rum. Und deswegen sind wir jetzt zu Plan B geschritten.
Lass mich raten. Kaugummi und Faden.
Also Plan B ist äußerst professionell.
Prost, Captain.
Okay. Der Captain sauft am frühen Morgen. Ihr müsst wissen, bei uns ist es eine Stunde früher. Das heißt, bei dir ist es jetzt?
11.28 Uhr.
Ja, bei uns ist es dann 10.28 Uhr. Zeit fürs erste Bier.
Immer gut. So geht das an Bord. Ja, ja.
Ja, ja, er wischt sich den Schweiß von der Stirn. Also er hat ja schon wirklich fleißig gearbeitet. Ja, jetzt tut er gerade Winschen kurbeln.
Auch das hören wir ganz
Muss
gut.
Muss auch sein. Er tut halt so, als würde er arbeiten, damit er auch seinen Beitrag leistet.
Genau, die Einzige, die da schwer arbeitet, schweißtreibend, bist natürlich du.
Bin natürlich ich, aber er tut so, als würde er jetzt die Reling putzen. Ja.
Also das Loch, das Loch im Rumpf habt ihr mit Kaugummi gestopft.
Das Loch im Rumpf, da waren wir gehört. Also Plan B sieht folgendermaßen aus, wir wechseln den Hafen. Hm. Und zwar gibt es da so circa 10 Meilen östlich von Porto de Mogán eine Werft, die im Gegensatz zu der Werft in Mogán äußerst professionell ist.
Unglaublich.
Und man hat uns versichert, und zwar von mehreren Seiten, dass die Termine dort halten. Das heißt, wenn man einen Termin und eine Uhrzeit vereinbart, dann wird das Boot angeblich genau zu diesem Termin, zu dieser Uhrzeit aus dem Wasser gehoben.
Nein, ich bin entsetzt, wirklich.
Ja, also wir können es uns noch nicht vorstellen, aber wie gesagt, Wunder werden hier wahr. Und ja, also unser Wunder sollte dann im September stattfinden. Es ist also folgendermaßen, wir sind mit dem Auto nach Pasito Blanco gefahren und haben dort mit dem Direktor der Werft persönlich den Termin vereinbart.
Und hast du ihn gefragt, wie es seiner Schwiegermutter geht? Ob die noch bei bester Gesundheit ist und ob es die eh noch bis September durchhält?
Das ist so blöd, dass du nicht dabei warst. Ja, die wichtigsten
Details. Aber der hat gesagt, ja, grundsätzlich können wir euer Loch im Rumpf flicken.
Ja, ja, also zuerst hat er gemeint, weil wir gesagt haben, es ist dringend mit dem Loch, hat er gemeint, naja gut, wir können ja dann, er könnte dann übermorgen das Boot rausheben. Das hat uns dann ein bisschen irritiert,
weil
wir uns gedacht haben, wie kommen wir bis übermorgen mit dem Loch im Rumpf dorthin und was machen wir dann mit dem Boot, wenn es zwar nicht mehr im Wasser ist, aber die Firma noch gar nicht weiß, dass wir jetzt in Pasito Blanco sind, also die Firma, die den Rumpf dann macht, also das war uns dann einfach ein bisschen zu schnell. Also da waren wir kurz mal überfordert und haben uns gedacht, das gibt's doch nicht, binnen 2 Tagen einen Krantermin, der dann auch noch halten soll, also das, na, also so schnell sind wir dann nicht gewesen und dann haben wir uns überlegt, wir werden im September wieder herkommen, also Ende August, und haben den Termin eben für diesen Zeitpunkt fixiert. Und bis dahin bleiben wir jetzt in Puerto de Mogán und dann geht's rüber. Und weil wir ja aber 10 Meilen segeln müssen und alles rund um die Kanaren Hochsee segeln ist, das heißt, es ist kein
Loch im Rumpf, eher blöd,
hatte der Captain eine glorreiche Idee und hat gemeint, Schweißen wird eh überbewertet. Er frömmelt das Loch mit einem Holzstück zu.
Das klingt so professionell.
Zu frömmeln
mit Holzstück und Superkleber wahrscheinlich.
Nein, Sikaflex.
Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Also, Sikaflex ist... Captain, wie übersetzt man Sikaflex? Wie heißt diese Abdichtung im Bad?
Silikon.
Silikon.
Also Silikon.
Hochseetaugliches, hochseetaugliches Silikon.
Ja, okay.
Ja. Und ja, das schaut so aus. Also wir haben ein Holzstück zugeschnitten. Also wir haben unser Jausenbrettel genommen, haben eine riesige Bolzenschraube reingeschraubt, haben auf die zweite Seite auch ein Jausenbrettel und zwischen diesen 2 Jausenbretteln ist jetzt der Rumpf mit seinem Loch und das Ganze haben wir dann mit Sikaflex schön zugeschmiert. Also das hat alles der Captain gemacht, ich habe nur die Bolzen gehalten. Und dann hat er das Ganze auch noch blau gestrichen, damit es angepasst ist als den Rumpf. Und man muss sagen, es sieht wunderbar aus. Man sieht kein Loch mehr.
Ihr wisst aber schon, dass vermutlich Jausenbretteln nicht zum Standardvorgehen gehört, um ein Boot zu flicken.
Das ist die österreichische Version.
Und dann auch nur blau gestrichen, damit es der Mann beim Pickeln nicht sieht, in der Hoffnung, gell?
Genau. Das ist wie beim Auto, über die Rostlöcher ein bisschen drüber spachteln.
Geht schon, genau. Das geht schon nur mit 2-3 Jahren.
Ja, also unser Bootsbauer, der Vandale, hat gemeint, es soll Leute geben, die mit so einem Provisorium auch noch in die Karibik segeln.
Ja, also wenn man nicht so sehr am eigenen Leben hängt, ist das sicher eine tolle Option.
Ja, also no risk, no
fun. Ja, aber jetzt habt ihr ein anderes Problem. Nämlich? Du schneidest jetzt deine Wurst runter. Wenn das sie aus dem Brettl am Rumpf biegt.
Eines habe ich noch.
Ja, also Segler-Tipp Nummer 1, immer genug Küchengeräte mit haben, falls an Bord mal was schief geht.
Ja, es heißt ja, man muss mit Bordmitteln Lösungen finden. Also, was macht er jetzt wieder? Okay, er steigt ins Dinghy. Er rudert davon.
Er rudert davon, sehr schön.
Mit dem Müll.
Er rudert mit dem Müll davon, er kommt wieder.
Die rudernde Müllentsorgung, sehr schön. Ja, mit Bordmitteln, also ich will jetzt nicht wissen, was ihr mit Nudelsieben anstellt oder so.
Du, man kann alles zweckentfremden und man muss wirklich kreativ sein. Und der Vorteil von einem Stahlschiff ist ja, dass du Löcher leichter flicken kannst als mit einem GFK-Boot, weil da brauchst du mal irgendwie, da muss ich mal auskennen mit Kunststofftechnik. Okay, die Winschen werden bedient. Also, der ist da echt schwer am Arbeiten.
Ja, ja, ja.
Fleißiger Mann.
Gut, also, aber so weit weg war ich jetzt mit meinem Kaugummi dann auch nicht.
Eigentlich nicht. Sikaflex ist ähnlich wie Kaugummi. Schaut ähnlich aus, fühlt sich ähnlich an, bleibt ähnlich überall kleben.
Also, wenn ihr mal von der Uli zu einer Bootstour eingeladen werdet auf dieser Yacht, sagt nein. Rennt.
Naja, oder ihr überprüft, wie dicht noch die Jausenbretteln sind.
Genau, immer genau den Rumpf überprüfen, wo jetzt über die Jausenbretteln und das Besteck aus der Bestecklade angenagelt wurde. Wisst schon, ui, heute schlechter Tag.
Genau, also wenn einmal die Jausenbretteln ausgehen beim Frühstück, dann ist Vorsicht geboten, dann gibt es viele Löcher, die gestopft worden sind.
Ach, schön, schön. Sicherheit wird hier groß geschrieben, ich sehe das schon.
Safety first.
Ja. Was tut sich sonst in Puerto de Mogán? Was treibst du den ganzen Tag?
Ja, also nachdem wir das Loch geflickt haben, haben wir uns gedacht, wir müssen das feiern.
Ich verstehe.
Und wie kann man besser feiern als mit Alkohol?
Okay, ja, wir sind ja auch ein kinderfreundlicher Podcast, genau. Also,
ja, und ja. Jetzt werden wir den Kindern erklären, wie man richtig Party macht.
Bitte, ja, ich bin gespannt.
Also man besuche eine Rum-Destillerie.
Oh Gott.
Auf Gran Canaria ist früher Zuckerrohr angebaut worden. Also wird jetzt auch noch, aber nur in geringeren Mengen. Früher war das bekannt für die großen Zuckerrohrplantagen. Und wo Zuckerrohr wächst, wird auch Rum destilliert. Und in Arehucas, das ist im Norden der Insel, da gibt es eine Rumdestillerie mit 140 Jahre Tradition und die haben wir besucht. Und ja, was soll ich sagen, es war sehr spannend. Ich habe viel gelernt und ich habe viel getrunken.
Lass mich raten, du hast das jeden Fass einmal rausgekostet.
Das wäre schlimm gewesen. Es ist nämlich die größte Rumfasslagerhalle Europas.
Wirklich?
Und 6.000 Rumfässer werden hier gelagert.
Oh, nicht schlecht. Ja, okay, jetzt musst du aber schon deine Rumweisheiten, die Rumfacts droppen, wie man so schön sagt.
Okay, die Rumfacts sind 6.000 Fässer. Der Rum wird im April wird das Zuckerrohr geerntet, da werden die Blätter abgeschnitten und die stehen dann stehen diese Rohre einen Monat und dann werden die Rohre geerntet und destilliert. Und das Destillat enthält 80% Rum und wird dann zum Glück noch verwässert, damit es auf 40% dann runtergeht, weil sonst kannst du es wahrscheinlich anzünden, aber ich glaube nicht trinken. Und ja, also es werden 3 Millionen Liter Rum im Jahr produziert in Arehucas.
Nicht schlecht. Und wie heißt dieser Rum? Oder sind das unterschiedliche?
Ja, der heißt Arehucas und es gibt verschiedene Sorten und es gibt auch Liköre, aber die haben wir natürlich nicht gekostet, weil wer will da schon so ein gesüßtes Zeugs trinken mit Kokosnuss und Banane und Kaffee und so. Also Wir stehen eher auf den Original rum. Und es hat dann so ausgesehen, dass nach der Führung eine Verkostung stattgefunden hat.
Oje.
Und das waren aber nicht so, wie man sich das vorstellt, so Minischluckerl, sondern es war so weiß nicht, ein paar Zentiliter pro Rumsorte. Und nachdem der Captain gefahren ist und immer zwei Gläser eingeschenkt wurden, und ganz ehrlich, man kann den Rum noch nicht stehen lassen, der wird ja nur weggeschüttet.
Jetzt hast du dich opfern müssen.
Habe ich mich opfern müssen.
In selbstloser Hingabe.
Und habe also wirklich in Todesverachtung habe ich die verschiedenen Rums weggekippt. Also vernichtet einfach. Und ja, also es war einer besser als der andere. Also wir haben angefangen mit einem weißen Rum, der wird in Stahlfässern produziert. Und die dunklen Rums, das sind die in den Holzfässern, und das sind eigentlich die wirklich guten, unserer Meinung nach. Und es gibt einen 7 Jahre alten, einen 12 Jahre alten, einen 18 Jahre alten und einen 30 Jahre alten. Und dann gibt es den Ron Miel, für den sind die Kanaren berühmt. Da fährt gerade ein Fischer vorbei. Der Ron Miel, also der ist mit Honig gesüßt. Und ja, der schmeckt fast wie ein Likör. Also Rum mit Honig, mit leichtem Honiggeschmack. Also gibt es eben auch verschiedene Honigrumsorten. Also ich habe sie dann alle probiert.
Natürlich. Also war meine Fässertheorie doch nicht ganz so abwegig.
Also es war kurzzeitig schlimm, und es war früher Nachmittag.
Ah ja.
Und ich habe dann kaum mehr rausgefunden aus der Destillerie. Und wir sind dann noch einen Rundgang durch die Stadt gegangen. Also es war nämlich eine wirklich hübsche Stadt mit einer großen Kathedrale. Und
du kannst ihn ja leider nicht mehr dran erinnern.
Der Captain hat dann noch ein paar Fotos gemacht, damit ich mir hinterher anschauen kann, wo ich war.
Sehr schön.
Aber auf den Fotos schaut es wirklich nett aus. Also man sollte dort auch im nüchternen Zustand hin.
Ja, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie sich der Captain dann so auf seiner Parkbank einmal geparkt hat und du so den Rausch ausschläfst. Ah, ist herrlich.
Er hat mir dann einen Kaffee eingeflößt und Wasser, und es ist dann eh relativ rasch wieder war ich dann wieder beifahrertüchtig.
Ich surf gerade so auf der Seite der Arihukas Destillerie herum. Die haben eine sehr gruselige Betonstatue eines Mannes in Trenchcoat und mit Indiana Jones Hut im Vorgarten stehen und einer dicken Zigarre.
Ja, das dürfte der Gründer gewesen sein.
Das schaut ein bisschen aus wie so ein ganz, ganz billiger Bond-Bösewicht.
Obwohl er nur Gutes im Sinn hatte, oder?
Er wollte die Menschheit illuminieren.
Er wollte die Welt retten. Ja,
auf jeden Fall. Aber den kriegt man auch bei uns, den Rum, sehe ich gerade. Der ist gar nicht mal so teuer. Also kommt halt drauf an, was man nimmt. Aber
genau. Also der 30 Jahre alte ist glaube ich doch nur einer der teuersten. Aber es ist es ist leistbar, und wir haben uns dann auch die eine oder andere Flasche geleistet.
Ah ja, okay. Jetzt habt ihr Platz, jetzt wo ihr die Küchengeräte genommen habt, um das Boot zu reparieren, war ja jetzt auf einem Platz unter Deck. Ne?
Das stimmt, und wir haben ja auch schon einige Dinge entsorgt mittlerweile, manche freiwillig, manche unfreiwillig, und jetzt haben wir wieder Platz für die Rumfässer.
Fässer.
Also schlimm ist es nicht, aber Flaschen. Ein paar Flaschen.
Wieso habt ihr Dinge unfreiwillig entsorgt? Ist was über Bord gegangen?
Ja, es ist etwas Feines über Bord gegangen. Also etwas.
Hast du wieder betrunken, randaliert, wie ihr zurückgekommen seid und die Bettwäsche über Bord geschmissen?
Der Captain war schuld.
Natürlich.
Aber es ist eine sehr traurige Geschichte. Oje. Also eine wirklich traurige Geschichte.
Der nächste Schicksalsschlag.
Was kann ich noch mit dir erzählen soll, weil ja. Ob das die Hörer aushalten,
das ist natürlich,
die werden weinend abdrehen.
Ich habe so eine Violinenmusik, die kann ich da jetzt dann drunter legen.
Ja, das ist eine gute Idee. Also es trug sich folgendermaßen zu. Es war einmal eine Crew, die wollte Fisch essen.
Oh nein.
Und wir liegen da gegenüber der Kofradia. Die Kofradia ist die Fischgenossenschaft. Und da wird täglich, also ich höre die Fischer immer so gegen Mitternacht rausfahren. In der Früh kommen sie dann wieder zurück und bringen den frisch gefangenen Fisch. Und da gibt es also so ein kleines Fischgeschäft, da kannst du den Fisch aussuchen und der wird dann auch vor deinen Augen gereinigt und ausgenommen. Mhm. Und wir haben schon eigentlich seit Tagen davon gesprochen, dass wir mal einen Fisch grillen wollen. Und wir haben so einen Griller, den kannst du an der Heckreling montieren. Der wird einfach angeschraubt an die Heckreling und dann kannst du, wenn du unterwegs bist auf hoher See, kannst du den frisch gefangenen Fisch da direkt grillen. Das ist total praktisch.
Das ist das Österreichischste, was ich jemals gehört habe. Der Außenbordgriller, der ist natürlich dabei. Wir haben ein Loch im Rumpf, das Radar funktioniert nicht, das Sonar spinnt, der Fahrtenschreiber hat noch nie funktioniert, aber Hauptsache der Griller ist mit.
Ja, aber ich meine, das ist das Wichtigste, ist die gute Laune an Bord.
Ja, natürlich, die Verpflegung.
Ja, eben. Rum und Fisch, wenn das an Bord ist, dann kann kein Sturm mehr uns irgendwas anhaben. Wir sind zufrieden und glücklich.
Ein Außenbordgriller. Ich bin immer noch geplättet.
Ja, jedenfalls haben wir uns den ganzen Tag auf diesen Fisch gefreut. Und dann haben wir das strategisch geplant, weil wir wissen jetzt schon, wann es windig ist und wann weniger Wind ist. Und du kannst natürlich, also ich weiß gar nicht, ich glaube, man darf im Hafen nicht grillen. Ah. Aber wie dem auch sei.
Also uiuiuiui, jetzt kommen da noch Verbrechen ans Licht.
Aber bei Windstille und wir sind da am äußersten Eck vom Hafen, also wir haben schon schlimmere Dinge hier getan. Darüber sprechen wir ein anderes Mal.
Oje.
Also jedenfalls, wie dem auch sei, wir haben uns auf den Fisch gefreut und der Fisch hatte über ein Kilo. Und ich habe den mit Kräutern und Zitrone präpariert und Captain hat dann die Briketts angezündet und ich habe dann die Erdäpfel zugestellt. Wir machen dann zum Fisch gerne Papas Arrugadas. Das ist eine kanarische Spezialität. Das sind so ganz kleine Kartoffeln, die werden in Schale mit sehr viel Salz gekocht, bis das Wasser verdampft ist. Ja, und dann habe ich diese Kartoffeln und einen Salat zubereitet und inzwischen hat der Captain den Fisch auf den Grill gelegt und der hat dann schon so verführerisch zu duften begonnen und ich habe dann gesagt, die Erdäpfel sind gleich weich und er meinte, ja, der Fisch ist auch gleich und dann höre ich einen Platscher.
Oi.
Und dann kurz Stille und dann sagt der Captain, das war's dann.
Eieieiei.
Und der Fisch, der ist ins Wasser gesprungen.
Er war zurück in seinem Habitat.
Ja, genau. Also das war ein ganz besonderer Fisch. Ein ich glaube, Sammer hat die Sorte geheißen. Also eigentlich ein vorzüglicher Speisefisch, aber er wollte nicht verspeist werden. Und er hat sich gedacht, so nah am Wasser, ich nutze die Gunst der Stunde und springe wieder zurück.
Und der Captain hat da nicht dran herumhantiert und dabei ist ihm der Fisch aus der Hand gefallen.
Der Captain hat nicht auf den Griller gedrückt, sodass der Griller nach unten geklappt ist und in die Senkrechte gehängt ist.
Ja.
Das hat er nicht getan.
Das hat er natürlich nicht gemacht.
Natürlich hat er das nicht getan. Und dann hat er auch nicht dem Fisch zugesehen, wie er untergeht.
Ach Gott. Und dann war die Stimmung wieder im Keller, ne? Am Hafenboden.
Ich muss sagen, wir waren eigentlich verhältnismäßig ruhig. Also ich habe nicht geschrien, wie sonst meine Art ist. Ich habe nicht getobt, ich habe nicht geweint, ich habe nicht mit der Bratpfanne verdroschen.
Sowas passiert an Bord, okay.
das passiert alles nicht, habe ich ja gerade gesagt.
Ich habe ihn ausnahmsweise nicht mit der Pfanne vermöbelt.
Ausnahmsweise nicht. Wir haben dann Erdäpfel mit Salat gegessen.
Oh, das ist traurig.
Ja, es war wirklich traurig. Also wir sind sehr unglücklich da gesessen und ich habe gesagt, warum bist du nicht hinterhergesprungen? Und er hat gesagt, ja, wenn ich nicht so eine Lusche wäre, dann hätte ich das gemacht.
Ja, und es klingt, also das klingt fast so, als wäre schon bald zu Kannibalismus an Bord gekommen. Soll es ja auch schon gegeben haben.
Ich habe es ihm eh angedroht.
Dass er ein Scherzl aus einem rausbeißt.
Ja. In meiner Verzweiflung, weil wenn ich hungrig bin, dann bin ich nicht zu ertragen.
Ah ja, na gut. Es gab ja schließlich noch Erdäpfel. Na großartig. Es gab noch Erdäpfel.
Wir haben uns dann überlegt, ob der Fisch vielleicht wieder so aufschwimmt, was für so eine Leiche, die dann irgendwann wieder...
So 3 Tage später wieder auftaucht. Mm.
Aber bisher haben wir noch nicht gesehen. Also.
Es ist so mit einem leichten Ölfilm von dem Zeug, das im Hafen herumschwimmt und so. Genau.
Wir haben da eh gestern Fischer gesehen, die hätten sich sicher gefreut, wenn sie einen fertig gegrillten Fisch mit Zitronen im Bauch gefunden hätten. Die hätten sich sicher gefreut.
Ganz bestimmt hätten sie die sich gefreut, ja.
Fertig gegrillter Fisch, was es da alles gibt in Mogan.
Ja, diese Touristen, furchtbar.
Ja,
es ist wirklich traurig. Also,
ja, es ist eine traurige Geschichte, aber wir haben uns dann am nächsten Tag getröstet und haben Paella gegessen und dann war alles wieder gut.
Die gab es gestern, die Paella, das weiß ich, da haben wir telefoniert.
Ja, gestern gab es Paella und wir haben so eine Fischdiät gemacht. Wir haben, ich glaube, bis auf 2 Mal haben wir die letzten 2 Wochen durchgehend Fisch in allen Varianten gegessen. Bis auf den einen Tag, wo es keinen Fisch gab, aber ansonsten haben wir Muscheln gehabt und Pulpo, also Oktopus und Scampi, Gambas und Fischfilet und gebratene Sardinen und Spaghetti mit Muscheln und ja, also, mir fällt gar nicht alles ein.
Ah, da würde ich sehr schnell sehr viel abnehmen.
Dass du ahnst nicht, in welchen Mengen wir das gegessen haben. Also ich habe da ein Rezept gehabt mit Spaghetti à la Kotze, das sind die Niesmuscheln.
Ja, genau so klingt es, ja.
Und da ist gestanden für 2 Personen 500 Gramm. Und ich habe mir gedacht, klingt ein bisschen wenig, habe 1 Kilo Muscheln gekauft und was soll ich sagen, wir haben 1 Kilo Muscheln vernichtet.
Gefräßig auf den Kanal.
Also ich glaube, du würdest nicht abnehmen, wenn du in den Mengen essen würdest, was ich da so koche.
Ich würde deshalb abnehmen, wenn ich eine Abneigung gegenüber Meeresgetier habe am Teller.
Ach so. Das ist blöd. Ja, ganz schlecht. Ja, jede Form von Meeresgetier?
So ziemlich alle. Also sobald Tentakel drinnen sind oder das in einer harten Schale wohnt, ist es bei mir vorbei.
Oh, okay.
Also so ein Fisch geht, aber... So ein,
Fisch würde gehen.
Fisch würde gehen, aber so spätestens beim Lobster steige ich aus.
Schade. Also wir haben da alles genossen, was das Meer zu bieten hat.
Was ist so der Klassiker auf den Kanaren, was isst man da?
Der Klassiker? Naja, eben eigentlich Fisch in allen Varianten. Also der Klassiker sind wirklich Gambas, also Garnelen. Und dazu eben diese Papas arrugadas oder Tapas werden gegessen. Das sind so kleine Häppchen. Also da kriegst du verschiedene kleine, wie Vorspeisen, aber du kannst sie damit satt essen. Also da gibt es eben die Papas arrugadas und dann kriegst du Gambas und dann gibt es so Kroketten mit Fischfülle und Käsefülle und Tacos und ja, alles Mögliche. Und das ist aber eben so appetitlich in kleinen Schüsseln serviert und du kannst dann so überall zulangen. Also ideal für Leute, die Buffet lieben und sich nicht entscheiden können.
Das klingt schon eher nach so meinem.
Ja, das kannst du dann eben aussuchen, welche Tapas du willst. Also du hast so eine reichhaltige Auswahl und bestellst dann ganz einfach die Tapas, die du möchtest. Das kannst du dann eben auch ohne Garnelen und ohne Schalentiere bestellen.
Ich war mal in Barcelona und ja, alle haben mir das für eine Tapas vorgeschwärmt und du bekommst dort überall nur einfach so Tiefkühlpommes. Oder so Tiefkühl-Erdäpfeln und so diese Tintenfischringe aus dem Sackel. Es war
Diese panierten.
Ja, die wie so Gummiringerl schmecken.
Ah, ganz schlimm.
Ja, das war ziemlich. Immer dieselbe Cocktailsoße dazu.
Also wir haben so einen Tintenfisch, so einen Pulpo, also die Fangarme, in Rotweinsoße genossen.
Ja, das, ja. Muss man doch stundenlang einprügeln, damit er nicht eben hart wird wie so ein Radiergummi, oder?
Ja, da muss man wirklich speziell zubereiten, weil das kann da passieren, dass er steinhart wird. Wir haben Freunde, die haben mal einen gefangen während der Überfahrt an die Algarve und haben sich eben auch so wie wir schon den ganzen Tag darauf gefreut und haben dann gegoogelt die verschiedenen Garmethoden und haben sich dann für die falsche entschieden. Und er hat gesagt, er hätte die Tentakel eigentlich nutzen können, um sein Boot damit festzumachen. Die waren wirklich...
So viel zum Essen. Und jetzt sitzt du da am Boot und hast eigentlich nichts zu tun, außer mit mir da lustig über deine betrunkenen Abenteuer zu sprechen.
Du, nachdem der Captain da eh vor sich hin werkt, der montiert jetzt da gerade den Baumniederholer.
Der Baumniederholer, ja. Mhm. Auch da habe ich jetzt...
Kein Bild vor Augen.
Doch, glaub mir's, du willst es nicht. Was ist ein Baumniederholer?
Naja, der Baum ist der waagrechte Teil, wo das Segel befestigt ist.
Okay.
Also du hast den Mast und auf dem Mast hast du den Baum
ja,
in der
Ja, ich habe schon mal einen Piratenfilm gesehen. Ja. Ja. Das ist der Baum, okay.
Und der Baumniederholer, der spannt praktisch den Baum zum Mast hin. Also das ist wie so ein Dreieck, kannst du dir das dann vorstellen. So ein rechtwinkliges Dreieck und ja, wenn du aufpasst hast im Mathematikunterricht, da war irgendwie, wie war das? Die
Hypotenuse.
Ja.
Ja, und?
Und?
Die Tangenten. Na, Tangenten waren es nicht. Ich weiß es nicht mehr.
Oh Gott. Wie war das mit dem rechtwinkligen Dreieck?
A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat, das weiß ich noch. Das
ja. Und C ist der Baumniederholer.
Und C ist der Baum. Ah, okay, ist die lange Seite. So, und wer jetzt aufgepasst hat, kann sich jetzt wahrscheinlich die Länge von dem Ding ausrechnen. Ich kann es nicht, aber ist auch wurscht.
Ja, es ist eh wurscht.
Es ist wurscht.
Es ist, ja, außerdem ist die variabel.
Der ist variabel groß, euer Baumniederholer.
Ja, der hat so ein Teleskopteil.
Okay,
dann gibt es auch noch so eine Taille, also das sind diese Rollen, wo die Leinen befestigt sind und da werkt der Captain gerade herum, der macht gerade einen Ballstick. Kannst du dich noch erinnern an deinen Surfunterricht?
Nein.
Der Ballstick?
Nein.
Der schöne Knoten?
Nein.
Nein?
Nein, keine Nein. Ahnung, nie gehört. Was ist das? Nein.
Der Ballstick ist ein Knoten, der sich leicht wieder lösen lässt, aber auf Zug ganz festhält. Das ist so praktisch der ultimative Seglerknoten.
Kannst du alle Knoten? Kannst du da so richtige Kunstwerke?
Also alle kann ich nicht, aber halt die wichtigsten. Also den Ballsteg muss man können und dann gibt es Knoten für die Fender zum Beispiel und dann gibt es Knoten, wie man die
Fender ist eine Gitarre. Das weiß ich, bitte, ich weiß das.
Also die Fender, das sind diese Airbags auf der Seite, die zum Abfendern fürs Boot verwendet werden, wenn du irgendwo dagegen schrammen könntest.
Nimmt man dafür nicht, wenn man arm ist, einfach alte Autoreifen?
Ja, die großen Fischerboote, die haben oft Autoreifen auf der Seite.
Ah ja. Na, schau, wie ich mich auskenne.
Das stimmt. Aber wir haben schöne weißblaue Fender passend zu unserem weißblauen Boot.
Ja, natürlich. Die Champagnerjagd, ja. Da kann man nicht auf irgendeinen alten Traktorreifen anhängen.
Bei uns ist alles farblich abgestimmt, bis ins letzte Detail. Also.
Natürlich. So, ich habe jetzt inzwischen nach Baumniederholer gegoogelt und ich verstehe es immer noch nicht. Aber ist in Ordnung. Okay. Also, das schaut aus wie so ein Teil mit ganz vielen Umlenkrollen drauf.
Ja, es gibt welche, die nur aus unserem Leinensystem bestehen, aber also wir haben einen fixen. Es ist eine Alu-Schiene, ein Alu-Teil. Mhm.
Und dafür will mir jetzt jemand ein Segelbuch verkaufen. Wie man einfach schneller segelt. Das klingt genau nach meinem.
Du hast in letzter Zeit einfach so viel Seglervokabeln gegoogelt, dass Google annimmt, du bist Segelexperte.
Ja. Und das kriegst du. Mein Werbealgorithmus völlig durcheinander gebracht jetzt.
Jetzt kriegst du Vorschläge von Dingen, von denen du noch nie im Leben gehört hast.
Es gibt da, jemand will mir einen pneumatischen Rohrkicker-Fangmaster von Harken andrehen. Der pneumatische Rohrkicker-Fangmaster von Harken. Sowas wünsche ich mir zum Geburtstag. Wie groß ist deine Sehnsucht nach Österreich?
Endenwollend.
Endenwollend, ei. Ei.
Ja, es ist einfach ein wunderbarer Fleck da. Wir waren gestern sogar am Strand. Also wir haben ein 3 Stunden genutzt, um mal nicht zu arbeiten und nicht Alkohol zu konsumieren. Und sind da an die Westküste.
So dieser Urlaub vom Urlaub ist echt.
Ja, manchmal muss es sein. Also
ja. Manchmal muss man sich auch eine Auszeit geben. Ja.
Und dann haben wir uns ein paar Stunden Strand gegönnt und da sind wir an die Westküste gefahren. Und die ist sehr, sehr schroff. Die Westküste, die ist, da gibt es eigentlich nur Surferstrände. Also damit ist eh schon alles gesagt. Wind ohne Ende. Und wir haben aber einen wirklich feinen Tag mit wenig Wind erwischt und sind da an so einem Lavasteinstrand gelegen und waren mehr oder weniger alleine und haben einfach das Panorama genossen. Man hat so im Dunst Teneriffa gesehen, man sieht den Teide, also das ist ja der höchste Berg Spaniens. Der ist, ich glaube, 4000 Meter hoch.
Oh, ja, wirklich?
Und das ist ganz lustig mit dem Teide, der ist 100 Kilometer entfernt, und also der Teneriffa und ist von Gran Canaria 100 Kilometer entfernt, und an klaren Tagen hast du das Gefühl, du kannst drüber spucken, und an manchen Tagen siehst du Teneriffa überhaupt nicht, weil es so dunstig ist. Und ich habe dann die Theorie, dass es eine Insel ist, die eigentlich nur eine Kulisse ist, und die wird immer so hin und her geschoben. Mal wird sie hergeschoben, mal wird sie weggeschoben. Also es ist ganz komisch, du schaust und siehst nichts. Und dann wieder ist die ganze Insel mit der Küstenlinie zu sehen. Also das ist echt, echt spannend.
Also das ist im Prinzip eine große Verschwörung, um Touristen anzulocken.
Wahrscheinlich. Vielleicht könnten wir das in unserer nächsten Segel-Episode, in unseren Geschichten zum Besten bringen. Unsere eigenen Theorien.
Auf jeden Fall. Das Problem, wenn man so Verschwörungstheorien ins Internet bläst, ist ja immer, es gibt immer einen Deppen, der es glaubt. Darum sollte man mit sowas ja wirklich aufpassen.
Und im schlimmsten Fall gibt es viele Deppen, die das glauben.
Ja. Wenn ich mir die Kanaren so vorstelle, so rein geografisch, die sind ja schon sehr weit südlich und sehr nahe an Afrika dran. Ist es nicht unerträglich heiß oder geht's?
Ja, das Schöne an diesen Inseln ist, dass es dann fast nie unerträglich heiß wird. Also die werden ja Inseln des ewigen Frühlings genannt, weil im Winter hat es da so, also unter 20 Grad geht es selten, und im Sommer hat es selten über 30 Grad. Also in Wahrheit hat es das ganze Jahr über zwischen 20 und 28 Grad. Und im Norden der Insel regnet es manches Mal, weil du den Nordostpassat hast. Das heißt, der Wind kommt konstant aus dem Nordosten. Und weil die Inseln, also speziell Gran Canaria und Teneriffa, relativ hoch sind, also hohe Berge haben, bleiben die Wolken im Norden in den Bergen hängen. Deswegen sind die beiden Inseln im Norden grün. Und im Süden ist es viel trockener. Also Porto de Mogán liegt im Süden. Da regnet es, ich glaube, zweimal im Jahr für eine halbe Stunde. Und ansonsten ist das Wetter immer gleich. Traumhaft.
Ja, wir haben ja schon mal darüber geplaudert, wie die speziellen Eigenarten der Kanaren, und das sieht man langsam austrocknet.
Ja, sie sind ziemlich trocken. Und vor allem die flacheren Inseln, also nördlich liegt Lanzarote und Fuerteventura. Fuerteventura ist sehr flach und die Insel besteht eigentlich hauptsächlich aus Wüste. Die ist wirklich ganz extrem trocken.
Ja, aber trotzdem so der klassische Touristenort
ja,
irgendwie,
ja,
oder?
Ja, ist eigentlich eine Schande, wie viel Wasser die Touristen verbrauchen. Also wir sind ja da sehr sparsam, wir haben ja nur einen 100-Liter-Tank. Und theoretisch können wir dann natürlich Wasser ohne Ende nachfüllen am Hafen. Da gibt es ja so Wassersäulen, aber wir sind es eigentlich ja gewöhnt, an Bord sparsam mit Wasser umzugehen. Und wir verbrauchen sicher nur einen Bruchteil von dem, was der Durchschnittstourist verbraucht.
Ich schaue gerade, da kommen jedes Jahr 17 Millionen Leute.
Ja, irre. Das ist Wahnsinn.
Krass. Also, aber ihr seid von deutschen Rucksacktouristen verschont worden noch?
Ja gut, Rucksacktouristen gibt es ja eh weniger. Die meisten haben so All-Inclusive-Urlaub gebucht und
ja, natürlich.
Club-Urlaub ist, glaube ich, der Standard. Und ja, dort, wo die Massen sind, dort sind wir nicht unterwegs. Also Porto de Mogán ist zwar schon ein Touristenort, also ist sehr touristisch, aber da gibt es hauptsächlich Tagestourismus, weil da gibt es keine großen Hotelburgen. Das heißt, am Freitag findet da immer so ein Markt statt, da ist sehr viel los, da kriegst du dann wirklich klumpert ohne Ende zu kaufen, da flüchtet man immer. Und am Abend ist dann sowieso friedlich, wenn dann der letzte Bus abgefahren ist, wenn der letzte TUI-Bus weg ist, dann kehrt hier Ruhe ein und dann haben wir den Hafen für uns allein.
Ich sehe auch gerade, es gibt sogar auf den Kanaren, gibt es sogar zwei Universitäten.
Mhm. Die eine in Las Palmas, die kenne ich. Und wo ist die zweite?
In La Laguna.
Okay. Wusste ich nicht.
Okay, vielleicht werde ich im zweiten Bildungsweg nochmal Student. Hier auch.
Was wirst du studieren? Hast du das auch schon überlegt?
Ah, irgendein total seriöses Fach, so wie internationales Marketing oder so.
Sowas, was gar nicht Trend ist.
Irgend sowas, was in Wahrheit kein Studium ist. Na, Entschuldigung, liebe Marketing-Experten, nein, ich mache mich nicht über euch lustig. Oder ich werde ich internationaler Unternehmensberater. So wäre jetzt mein
Plan. Consultor.
Consultor, immer bester Job, weil ich habe Marketing studiert. Ja, es ist.
Ist gut, fast so gut wie Kulturanthropologie.
Ah ja, da kannst du mitreden, gell?
Kann ich mitreden. Und nicht zu vergessen, Indologie.
Indologie. Ja, aber da gibt es ja wenigstens eine Wissenschaft, die dem zugrunde liegt.
Ja, das stimmt. Stimmt, es ist zwar eine Wissenschaft, die niemand braucht, aber sie existiert.
Ja, irgendwann wird es für was gut sein.
Bestimmt. Wenn die letzten
Kulturen. Kannst du dann jetzt fließend, was, Indisch?
Sagen wir so, ich kann bruchstückhaft Hindi. Und ich habe jahrelang Sanskrit gelernt und Vedisch habe ich auch gelernt und sagen wir so, ich kann es ungefähr so gut, wie du Latein kannst.
Ah, also Asterix-Niveau.
Ungefähr, ja.
Was ist Vedisch? Habe ich noch nie gehört.
Vedisch ist eine ganz alte indische Sprache, das war die Sprache vor Sanskrit. Also das ist die Sprache, in der die Veden geschrieben sind. Kennst du ja das Ayurveda ist ja sehr bekannt, das kennt man ja, oder?
Genau. Ja, das ist ja so ein Hokuspokus, ja, ne?
So Jahrtausende altes Hokuspokus und es gibt vier alte Schriften, eben das Ayurveda und die älteste ist das Rig Veda und die sind in Vedisch geschrieben.
Ja. Und was hat dich da geritten, das zu studieren?
Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Du, ich war jung.
Ich war jung, oder was? Ich lerne die coolste Sprache aller
Zeiten.
Ich war
18. Vedisch. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich einfach für Indien interessiert und haben mir gedacht, Sprachen, da habe ich ein Talent dafür. In Latein hatte ich immerhin genügend, also was soll's, es wird schon. Also,
was kann da schon schief gehen? So, was heißt führt euch auf Vedisch?
Vergessen.
Ach, dein Vedisch ist so gut wie mein Französisch.
Ich kann es auf Spanisch sagen. Adios.
Adios. Nein, wir machen noch nicht Adios. Wir machen jetzt nämlich, wir müssen euch nämlich jetzt noch eine Geschichte erzählen. Denn zum Abschluss präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt. Und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir sie für aus Garn gesponnen haben. Aber zuerst müssen wir die Geschichte aus Folge 12 auflösen. Und jetzt passiert ein ganz lustiges Schauspiel. Die Uli bastelt sich gerade wieder so einen Sonnenschutz und sie schaut jetzt aus wie so ein Aushilfstaliban. Damit sie auf ihrem MacBook was sieht, weil Apple immer noch nicht verstanden hat, wie man matte Displays verbaut. Egal. Also, letzte Woche haben wir euch die Geschichte erzählt, dass im Jahr 1848 vor den Azoren sich ein mysteriöses Ereignis zugetragen hat. Und zwar sind da die Besatzungen mehrerer Schiffe auf mindestens 7 verlassene Segelschiffe gestoßen, die ohne Besatzung und ohne offensichtliche Ursache dahin drifteten. Und schon bald war die Rede von der Geisterflotte. Diese Schiffe, die ohne Besatzung, waren in vollem seetauglichen Zustand. Die Segel waren gesetzt, die Ladung war an Bord. Aber es waren eben keine Menschen dort. Aber witzigerweise, es waren auch keine Leichen irgendwie zu sehen oder irgendwelche Hinweise, dass da ein Unglück passiert wäre. Die Logbücher und die Navigationsinstrumente waren verschwunden und die Uhren waren alle zur gleichen Zeit gestoppt. Und das hat jetzt natürlich zu allerhand Theorien geführt. Einige glauben natürlich, dass diese Schiffe natürlich von Geistern heimgesucht wurden oder ein Seeungeheuer einfach die Crew überall weggesnackt hat. Ist natürlich die naheliegendste Variante. Es gibt auch die Geschichte, dass die ganze Mannschaft in ein Paralleluniversum oder in eine andere Dimension gesogen wurden. Wenn auch physikalisch nicht ganz unmöglich, glaube ich, halte ich es dann doch eher für höchst unwahrscheinlich. Oder es gibt natürlich auch die Theorie, dass es sich um einen ganz, ganz schön ausgefeilten Versicherungsbetrug handeln könnte. Und wie wir aus Erfahrung wissen, ist meistens Geld im Spiel. Also die Variante mit dem Versicherungsbetrug scheint hier wohl die richtige zu sein. Aber letztendlich ist die Geschichte nie ganz geklärt, wie es zu diesem eigenartigen Ereignis der Geisterflotte hat kommen können. Aber es macht zumindest eine schöne Geschichte, auch wenn es nur am Ende ein Versicherungsbetrug war. Naja, die Uli präsentiert euch jetzt eine weitere wilde Geschichte aus den Tiefen des Meeres. Uli, bitte.
Im Jahr 2016 fanden Forscher des Ocean Exploration Trust an Bord des Forschungsschiffs Nautilus einen seltsamen lila Klecks auf dem Meeresboden vor Kalifornien. Die Wissenschaftler waren ratlos und scherzten, dass es sich um einen Eiersack einer Spinne oder eine winzige Oktopusmutter handeln könnte und gaben ihm den Spitznamen Globus Purpilis. Schöner Name.
Was, glaube ich, übersetzt so viel wie heißt wie ja, eh, so violetter Klecks oder so.
Sie mussten anschließend noch gegen eine Krabbe kämpfen, die das mysteriöse Objekt als Mittagessen auserkoren hatte. Zum Glück waren sie erfolgreich. Das Objekt sah aus wie eine seltsame Qualle. Bis heute ist unklar, worum es sich handelt.
Ja, der Globus Purpilis, ein ungelöstes Rätsel der Tiefsee, und Krabben haben das Zeug offensichtlich auch ganz gerne.
Ja, das könnte ich in mein Schimpfwörterbuch aufnehmen, oder?
Ja? Ja? Mit einem Schimpfwörterwortschatz.
Das ist doch schön,
Globus,
oder?
Purpilis. Das klingt großartig. Und es klingt gleichzeitig auch noch so ein bisschen intellektuell.
Globus Purpilis.
Globus Purpilis. Na gut, das war sie, die 13. Episode von Steuerfrau, der Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns auf steadyhq.com/steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Danke an die Bettina, die Omer und den Ralf, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Außerdem könnt ihr als Matrose einen Freund, eine Freundin oder euren Todfeinden einen Gastzugang schenken. Der oder sie kommt dann in den Genuss der Premium-Vorteile. Ihr bekommt also 2 Zugänge zum Preis von einem. Und wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch kostenlos Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder von der Uli, wie sie gerade einem versunkenen Fisch nachspringt oder so, glaube ich. Actionfotos, und ich packe euch noch ein Foto vom Blobus Burpilis dazu. Der schaut nämlich auch ganz lustig aus. Besonders freuen wir uns über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf Huasi berichten wollt oder ihr wisst, was der Blobus Purpilis wirklich ist, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady, Threads oder Instagram unter @steuerfraupodcast oder per Mail an steuerfraupodcast@gmail.com. Uli, noch irgendwelche letzten...
Auf meinem Blog www.sailing-machenander.com gibt es noch ausführliche Geschichten über unsere Rum-Abenteuer und auch Fotos vom Captain, wie er gerade etwas Rum trinkt, und von der Steuerfrau, die etwas mehr Rum trinkt. Und dann habe ich noch ein schönes Foto vom Fisch, bevor er ins Wasser gesprungen ist, und ja, andere Geschichten gibt es hier auch noch zu lesen.
Wir werden den Fisch nie vergessen. Gibt es auch ein Foto von dir, wie du so im Rumrausch nackt auf dem Bierbett?
Das habe ich gelöscht.
Das hast du wieder gelöscht. Ach, schade. Na gut. Die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast, erscheint überall, wo ihr gute Podcasts findet. Also überall eigentlich. Und ihr könnt es sogar auf YouTube anschauen, diesen Podcast, wenn ihr dort einfach Steuerfrau, der Podcast, sucht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba, und lasst euch nicht vom Blobis Purpulis
beißen. Und ich schicke ein Adios a todos.
Die hat gerade mehr Wasser verschluckt, übrigens.
Ich brauche Bier.